Deutschlandfunk Interview.
International beobachtet man also diese Entwicklung in Russland gerade sehr aufmerksam. Ich kann darüber nun sprechen mit der FDP-Politikerin Agnes-Marie Strack-Zimmermann. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Rode.
Drücken Sie Prigozhin die Daumen?
Nein, das kann man nicht. Prigozhin ist ein schlechter und ist nicht besser und schlimmer als Wladimir Putin und all die, die diese privaten Armeen anführen, sondern wir beobachten die Situation und ich glaube, reiben uns alle die Augen, wie Sie auch gerade berichtet haben, wie auch in den Vereinigten Staaten das der Fall ist.
Hoffen Sie aber zumindest insgeheim, dass Prigozhin Putin jetzt ordentlich schwächt?
Nein, das kann man so nicht sagen. Die Situation ist ja komplett unübersichtlich, um es mal so zu sagen. Es kommen viele Informationen, es ist auch ein Krieg der Kommunikation. Wer wo ist? Es wurde behauptet, Putin hätte Moskau verlassen, dann hieß es wieder nein, er sei in Moskau. Also da versucht man natürlich jetzt auch kommunikativ die Oberhand zu behalten. Ich glaube allerdings, was einfach erstaunlich ist, wie in welcher Geschwindigkeit das ist, eskaliert. Ich meine, Prigozhin hat die letzten Wochen und Monate immer wieder den russischen Verteidigungsminister und den Generalstabschef verbal heftigst angegriffen. Also geradezu rüde, nicht Putin direkt, aber das ist ja jetzt nun eine Konfrontation direkt mit Wladimir Putin und dass jetzt dessen Truppen, also die von Prigozhin Richtung Moskau oder schon in Moskau angekommen sind, zeigt natürlich, dass er das vorbereitet hat. Also das ist nicht spontan, jetzt machen wir das mal, sondern offensichtlich hat er das länger geplant.
Ich würde trotzdem noch mal gerne versuchen einzuordnen, wo man jetzt Prigozhin verortet. Der bekannte russische Regierungskritiker Michael Chodorkowski, der hat die russische Bevölkerung dazu aufgerufen, den Wagner-Chef Prigozhin eben zu unterstützen und sagt, selbst der Teufel verdient Unterstützung, wenn er gegen dieses Regime kämpft. Und Frau Strack-Zimmermann, Sie haben ja vor wenigen Tagen Russland als böse bezeichnet. Ist dann nicht, im Umkehrschluss muss man dann nicht sagen, derjenige, der das Böse bekämpft, den muss man jetzt auch zumindest emotional unterstützen?
Nein, wir unterstützen gar keinen, weil das eine innerrussische Lage ist. Und wir wissen ja gar nicht, oder ich sage es mal andersrum, es ist sehr unwahrscheinlich, selbst wenn es zu einer unmittelbaren Konfrontation und sogar zu einer politischen Niederlage für Putin kommen würde, ist Prigozhin ja nicht auf dessen Augenhöhe. Die Frage ist ja, wenn das wirklich der Fall wäre, wer kommt dann? Und insofern sich die Hände zu reiben wie bei so einem Fußballspiel, oh, jetzt hat der die Oberhand, von dem man glaubt, der hätte sie nicht. Ich glaube, da müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man sich mit dieser Person Prigozhin beschäftigt, dann haben wir vor ein paar Tagen gehört, das war allerdings wirklich zum Ohren aufstellen, was die militärische Spezialoperation, also der Angriff Russlands auf die Ukraine, wie das Putin immer nennt, das Wort Krieg wurde ja nie in den Mund genommen, dass Prigozhin gesagt hat, es hätte überhaupt keinen Grund für diesen Angriff gegeben. Also sozusagen Putin widerspricht, der ja immer wieder das Narrativ in die Welt setzt, die NATO beziehungsweise die USA auch in Form der Ukraine hätte Russland belastet oder sogar angegriffen oder den Versuch gestattet anzugreifen. Das ist schon eine markante Aussage. Auf der anderen Seite ist derselbe Prigozhin, der sagt, Russland müsse sich die Augen reiben, wenn die Krim eines Tages wieder zur Ukraine gehöre. Das heißt, da wechselt er so die Perspektive und sagt, die Ukraine ist Teil Russlands und muss dort auch bleiben. Also da gibt es jetzt keine Linie, wo man genau sieht, wer ist wo, sondern es ist fast anzunehmen, auch wenn man jetzt Menschen zuhört, die auch den Typ Prigozhin besser einschätzen können, dass er eben immer für Putin gearbeitet hat. Offensichtlich auch sich aber nie im engsten Kreis befunden hat. Also gehörte sozusagen er hat für Putin gearbeitet, aber er war nicht der Freund Putins. Und man weiß natürlich nie, was das mit einem Prigozhin macht, der unter Umständen eben sehr gerne zur Familie dazugehört hätte und nicht nur zum erweiterten Kreis. Das können auch persönliche Frustrationen sein. Also das wissen wir alles nicht wirklich, was der Auslöser gewesen sein könnte. Aber ja, eine Sache, glaube ich, ist interessant. Putin hat ja eine Menge Privatarmeen, die übrigens auch in Syrien, auch in Mali und Wagner, die Wagner-Söldnergruppe ist die größte, ja auch die schmutzige Arbeit für Wladimir Putin gemacht. Und Russland hat sich dann immer zurückgezogen, hat gesagt, wir haben nichts damit zu tun, wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir wissen, dass das anders ist. Wir sehen das auch in Mali, wie sozusagen die Wagner-Gruppe dann auch mal die Uniform wechselt, mal hat sie eine russische an, mal die andere. Und den Geist, den Wladimir Putin da sozusagen gezüchtet hat, der Geist kommt jetzt aus der Flasche. Und ich glaube, das ist bemerkenswert, wie sich eben eine Krähe der anderen jetzt gerade die Augen aushackt.
Wir können also festhalten, dass Putin durchaus in einer schwierigen Lage ist, jetzt auch in die Ecke gedrängt wird. Es gibt jetzt ja Stimmen, die sagen, er könnte genau an diesem Punkt irrational handeln, gerade mit Blick auf die Atomwaffen. Wäre dann jetzt nicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir müssen noch mehr auf Verhandlungen setzen?
Also wir müssen vor allen Dingen zuschauen und sollten uns da nicht einmischen und müssen weiter die Ukraine unterstützen. Denn es könnte sein, aber das ist wirklich konjunktiv, dass für die Ukraine sich aus diesem plötzlich innerstaatlichen, ich sag mal bürgerkriegsähnlichen Situation, das was auch von Fachleuten immer wieder erwähnt wird, natürlich sich eine Chance eröffnen, dass die Ukraine eine militärische Operation startet, die ihr zum Vorteil gereicht, gerade weil Prigozhin mit seiner Wagner-Gruppe ja einen Teil der Front verlassen hat. Momentan laufen da heftigste Angriffe, da kann man das noch nicht sehen. Aber das wäre unter Umständen eine Möglichkeit. Insofern sollten wir uns in diesen innerrussischen Konflikt nicht einmischen, sondern ganz klar an der Seite der Ukraine weiter sie unterstützen, weiter das Material zukommen lassen, was sie dringend braucht, damit die Operation der Ukrainer eben nicht ins Leere läuft, sondern auch dieses mögliche Vakuum nutzt.
Und wie schätzen Sie das ein? Also ist die Ukraine gut genug ausgestattet, um besetzte Gebiete genau in dieser Situation jetzt zurückzuerobern und diese Chance zu nutzen, die sich vielleicht bietet?
Ja, das ist natürlich jetzt eine militärische Frage. Das wäre sehr gut. Das könnte die Ukraine, das Problem der letzten Wochen war, weil immer wieder von der Gegenoffensive auch gesprochen wurde, dass Russland genug Zeit hatte, diese Gegenoffensive, diese mögliche anzuvisieren, also entsprechend sich vorzubereiten, sie abzuwehren. Das ist den Russen bisher relativ gut gelungen. Sie haben ja dann auch den Staudamm noch angesprengt, um eben auch diese Gegenoperation, diese Gegenoffensive zu erschweren. Also da wurde ja alles gemacht und unter Umständen gibt es eben jetzt die Möglichkeit, wenn es sozusagen eine innerrussische militärische Auseinandersetzung gibt. Und das ist ja unglaublich, dass gerade die russische Armee, die Wagner-Gruppe, auch mit Raketen und aus Hubschraubern heraus offensichtlich angreift. Das sind die Bilder, die wir sehen. Das heißt, da ist ein innerrussischer Konflikt, dass das Kraft abzieht von der Front. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ich muss dazu sagen, Frau Rode, wir bewegen uns natürlich sehr stark im Reich der Spekulation. Aber was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, wenn solche Informationen, die Tausenden von russischen Kämpfern, viele von ihnen, die ihre Kameraden haben fallen sehen, die gar nicht wissen, warum sie eigentlich nach wie vor in diesem Kampf sind, die sich auch wegbewegen wollen von der Ukraine, von den eigenen Leuten, erschossen werden, wenn sie das versuchen, wenn die merken, dass innerhalb des russischen Machtapparates plötzlich ein Vakuum entsteht, dann weiß man natürlich nicht, was wiederum diese Soldaten machen, bis hin auch in die russische Föderation. Putin hat ja relativ schnell auch mit diesen Ländern Gespräche gesucht, offensichtlich auch aus Sorge, dass dieser leichte Riss, dieser Haarriss deutlich größer werden könnte.
Frau Strack-Zimmermann, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch eine Frage. Also Sie sagen, das ist ein innenpolitischer Konflikt in Russland. Wir schauen da jetzt sehr genau hin, aber wir machen nichts. Der Ex-Präsident in Russland, Medvedev, der hat geraunt, dass die ganze Welt am Rande einer Katastrophe stehen werde, wenn eben russische Atomwaffen in die Hände von, wie er es nannte, Banditen fallen. Ist das ein Szenario, über das Sie in Berlin auch gerade nachdenken? Also was, wenn Wagner eigentlich erfolgreich ist mit diesem Vormarsch?
Also diese Frage des Einsatzes russischer Waffen haben wir seit dem 24. Februar 2022 immer im Auge. Und das wird nicht besser oder schlechter, ob Wladimir Putin oder Prigozhin oder andere. Insofern ist das eine Lage, die wir natürlich im Auge haben. Und dieses Szenario, dass solche Waffen eingesetzt werden können, da kann man nur hoffen, dass eben die Wirkung, und das wäre jetzt ein weiteres Thema, auch die Chinesen schauen ja jetzt ganz genau hin, was in Russland passiert, dass das eben nicht passiert. Aber so oder so, der Westen schaut hin und sollte sich da auch raushalten. Und es gilt nach wie vor, die Ukraine zu unterstützen, solange sie unsere Hilfe braucht. Und das wird noch eine Weile dauern.
Das sagt die FDP-Politikerin Agnes-Marie Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Danke für Ihre Zeit heute Abend.
Sehr gerne, vielen Dank.